Also, Diskussionen wird es geben, Streit vielleicht auch. Und wie gehen wir damit um? Dann gibt es etwas, und es gibt ein Handout, das so eine Art Zusammenfassung ist von das, was ich alles sage. Ich hoffe, dass ich das alles so mitgenommen habe. Da liegt, glaube ich, hinten noch ein paar. Und eine Lösung ist, das kommt, die Idee kommt von Albert Mohler, soweit ich weiß, der nennt das die theologische Triage. Triage, das kennen wir vielleicht noch aus den Corona-Zeiten. Dann wurde es mal gesagt, da kommen Menschen, die schwer krank sind, in Krankenhäuser und diese Intensive Care-Betten, die gibt es zu wenig und dann müssen die Ärzte entscheiden. Wer kommt dort? Wem helfe ich als Erste? Also man hat verwundet nach einem Unfall, ein schwer verwundete, jemand hat ein Bein gebrochen, aber jemand hat einen Herzstillstand oder was dann auch. Wer helfe ich am Ersten? Was ist an diesem Moment das Wichtigste? Das ist diese Triage. Und das ist, was Albert Mohler benutzt, war auch mal hier, das ist von der Southern Baptist in Amerika. Und dann geht es darum, wir müssen entscheiden, was ist richtig wichtig und was ist ein bisschen weniger wichtig und was ist noch weniger wichtig. Und wenn wir das machen können, dann hilft das schon. Und das ist, was ich jetzt auch ein bisschen tun werde. Also die erste Teil wird da vor allem auch darum gehen, wie unterscheide ich eigentlich, was nun wirklich die wichtigen Dinge sind und was ein bisschen weniger wichtig vielleicht ist. Und dafür habe ich auch ein Buch benutzt und das ist dieses Buch und das gibt es auch hier im Bücherladen, in den Tisch in der Mitte, da habe ich das jetzt gesehen. Das ist von, es steht auch auf den Handout auf der ersten Seite von Gavin Ortlund, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. Ein Plädoyer für theologische Triage, also in was ich jetzt mache, folge ich ungefähr dieses Buch und es gibt auch in diesem Handout immer wieder so Verweisen, wo das, was ich hier in kurzen so erzähle, viel ausführlicher so besprochen wird. Also dann könnt ihr es nachlesen und es ist kein dickes Buch, es ist ein kleines Buch, also es ist auch nicht kompliziert geschrieben, also ich ermutige wirklich, um ja, das zu lesen. Gavin Ortlund, der sagt, es gibt vier Ebenen in dieser Triage. Und ich denke, dass er das sehr vernünftig, dass es sehr gut ist, wie er das sagt. Er sagt, es gibt Lehren, die sind wirklich wesentlich für das Evangelium. Das ist wirklich, da ist kein Kompromiss möglich. Aber dann gibt es auch Lehren, die vielleicht nicht so wesentlich sind, aber für die Praxis der Gemeinde schon sehr wichtig ist. Also innerhalb einer Gemeinde, dann wäre es auch wichtig, dass man hier einig ist. Aber dann gibt es auch Lehren, die sind vielleicht auch wichtig, aber nicht so wichtig, dass wir uns wirklich spalten sollten. Und am Ende, als Vierte, gibt es auch noch Lehren, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind, wenn es um das Zeugnis geht, um wie wir als Gemeinde funktionieren, wo wir ruhig auch mal verschiedene Meinungen haben können. Das werden wir jetzt an Belange gehen. Also, in der Bibel sehen wir natürlich auch sehr viel Theologie. Und einer der großen Theologen im Neuen Testament war Apostel Paulus, der auch darüber schreibt, über diese Lehren, was wichtig ist, was nicht. Und dann merkt man auch, bestimmte Lehren sind wirklich sehr wichtig. Aber es gibt auch bestimmte Lehren, wo man verschiedene Meinungen haben kann. In Römer 14 sehen wir das. Da werden wir dann später noch dazukommen, das ein bisschen ausführlicher sehen, wie Apostel Paulus darüber schreibt. Aber in diese Diskussionen, die es schon in der Bibel gibt, wenn wir in der Bibel, auch im Neuen Testament, in die Briefen lesen, dann sehen wir schon verschiedene theologische Diskussionen. Und wie der Apostel Paulus und auch anderen damit umgehen. Es gibt um Irrlehren, aber auch um andere Dinge. Aber bei das alles ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die Einheit in die Gemeinde bewahren. Jesus hat darum gebeten. Johannes 17, nu geht es um die Einheit der Gemeinde. Und dann, das machen wir, aber wir wollen auch alles einhalten, was Jesus uns befohlen hat. Und dann kommen wir wieder bei dieses Problem. Der eine sagt das, der andere sagt das. Darf man bestimmte Dinge machen oder nicht? Bei uns war das, in die Kirche, wo ich aufgewachsen bin, darf man bestimmte Arten von moderne Musik hören? In dieser Kirche, wo ich herkam, da war damals die Musik, die man hier hört, nicht erlaubt. Und es gab selbst Menschen, die gingen so weit, die sagten, das ist vom Teufel. Also, und andere sagten von nichts. Die sagten, einer sagt nur das Orgel, das andere sagt, das andere geht auch. Ist das ein Punkt, wo wir wirklich uns spalten müssen? Das ist die Frage. Und wo ist dann die Einheit hier? Und worum geht es in die Einheit? Also wir haben das, ja, die Situation. Wir wollen eine Einheit haben als Gemeinde, aber die Einheit der Gemeinde in der Bibel und in der Kirchengeschichte ist eine Einheit, die auch eine Verschiedenheit in sich hat. Wir müssen nicht alle Kopien voneinander werden. Ja, Art von Klonen oder so. Es ist auch schön, dass wir mal verschiedene Meinungen haben können über verschiedene Dinge. Aber damit müssen wir lernen, damit umzugehen. Also, dann ist das Problem, dass wir manchmal uns viel zu viel fokussieren über die Dinge, die vielleicht nicht so wichtig sind, dass wir richtig darüber streiten müssen. Also es gibt viele unnötige Diskussionen. Kirchen, Gemeinden, die spalten und dann entstehen neue Gemeinden. In den Niederlanden ist es, ich rede einiges über die niederländische Geschichte, weil ich das natürlich gut kenne. Aber in den Niederlanden hat es mal eine Spaltung zwischen zwei verschiedene reformierte Kirchen gegeben und es ging darum, auf welche Weise man die Psalmen singt. Ist das ein Grund, um eine Gemeinde zu spalten? Das ist eigentlich traurig, wenn man das sieht. Ja, diese Dinge, aber das kommt vor. Und gleichzeitig haben wir andere Gemeinden, wo man denkt, da lässt man schon viel zu viel zu. Dann kommt ein Pastor, der sagt, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünde sterben musste, das wissen wir doch, das war doch nicht so, das war auch mal eine fehlende Geschichte. Das können wir natürlich nicht zulassen in der Gemeinde. Ja, dann gibt es einen Grund, warum die Wegen wirklich auseinandergehen. Also, in beide Richtungen geht es oft schief. Also, was machen wir dann? Ich habe auf die zweite Seite mal ein paar Bibelstellen aufgeschrieben, zitiert. Einfach als Beispiel, ich könnte viel mehr nennen. Aber die werde ich mal lesen und dann sehen wir mal, was hier steht. Also der erste ist aus der erste Timotheusbrief. Also Timotheus und Titus, das waren die Mitarbeiter von Paulus. Und Paulus hat sie weggeschickt und die müssten die Gemeindearbeit machen. Also hier ist es der Lehrer, die eigentlich nochmal Handreichungen und Hinweise gibt, wie man mit bestimmten Dingen umgeht. Ganz praktisch auch. Und dann schreibt Paulus an Timotheus, in 1. Timotheusbrief 1, Vers 2 bis 7, wie damals bei meiner Abreise nach Makedonien, als ich dich bat, in Ephesus zu bleiben, um gewissen Leuten zu verbieten, andere Lehren zu verbreiten und sich mit Mieten und endlosen Geschlechtereien zu befassen, die nur zu Streitereien führen und zur Haushaltung Gottes, die im Glauben wirksam wird, nichts beitragen. So gilt auch jetzt. Das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herz und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Davon sind einige abgewichen und in leeren Geschwätz verfallen. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und haben doch keine Ahnung, wovon sie reden und worüber sie so selbstgewiss urteilen. Wenn wir Gemeindepraxis ein bisschen kennen, dann erkennen wir vielleicht auch, dass man immer wieder auch diese Dinge haben kann. Mythen, endlose Geschlechtereien, Streitereien. Also man hat hier ein bisschen den Eindruck von ein bisschen Menschen, die bestimmte Hobbys haben, die Geschlechtereien. Das war dann ein bisschen mehr in de jüdische Kontext, dass man mit bestimmten Geschlechtern und so weiter sehr spezialistisch. Heute können wir sagen, wir haben zum Beispiel verschiedene Endzeit-Theorien, die manchmal sehr spezialistisch und kompliziert werden, wobei man denkt, ist das wirklich so wichtig? Und man verliert sich ein bisschen drin und man hat manchmal das Gefühl, das wird ein bisschen so eine Art von Hobby oder so. Sollten wir wirklich uns so damit beschäftigen, dass es wirklich zu Streit kommt, wenn jemand eine andere Meinung hat? Paulus sagt, nein, das sollte selbst verboten werden. Also, dann ist er doch deutlich. Darum geht es nicht. Und das trägt auch nichts bei aan das Gemeindeleben. In den 2. Timotheusbrief schreibt Paulus dann in 2. Kapitel 14, Vers 16: Dies rufe allen in Erinnerung und beschwöre sie vor Gott. Streitet nicht Worte, denn das ist zwecklos und führt, die es hören, nur ins Verderben. Setze alles daran, vor Gott da zu stehen als eine, die sich bewährt hat, als ein Arbeiter, die sich nicht zu schämen braucht, sondern das Wort der Wahrheit unbeirrt ausrichtet. Dem gemeinen, leeren Geschwätz aber geh aus dem Weg, denn damit werden sie weite Fortschritte machen in der Gottlosigkeit. Und ihre Lehre wird sich ausbreiten wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgewichen sind, dass sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Und so zerstören sie bei manchen den Glauben. Also wieder ein Beispiel, wo Paulus bestimmte Dinge benennt. Das geht nicht. Streite nicht um bestimmte Worte. Das bedeutet nicht, dass wir gar nicht streiten sollten. Ich meine, was die Rechtfertigung durch Gnade, aus Gnade durch Glauben bedeutet, das kann schon wirklich wert sein, darüber zu streiten. Weil das sind auch wirklich Auslegungen, die überhaupt nicht biblisch sind. Also es geht natürlich nicht darum, dass wir überhaupt nicht streiten, aber es sollte nicht so eine Art von Wortkampf kämpfen werden. Und das Geschwätz, wie Paulus das hier nennt, ja, und dann benennt er auch noch zwei. Ne? Also er benennt ganz konkret, diese mensen zijn voorzeg, wel die geben nur Ärger, würden wir heute sagen. Also immer nur Probleme. Irrlehren. Ne? Hier geht es schon in die Richtung von Irrlehren. Also Paulus sagt ganz deutlich, bestimmte Dinge sollten es einfach so nicht geben. Oder weiter sagt er auch, ein bisschen weiter im gleichen Kapitel, die törichten und kindischen Auseinandersetzungen aber verbitte dir, du weißt ja, dass sie nur zu Streit führen. Also törichten, kindische Auseinandersetzungen. Ich benutze hier immer die Zitaten aus der Neue Zürcher Bibel, weil ich die finde, dass sie ziemlich gut übersetzt hat hier. Aber das ist auch, worum es geht. Es geht um diese, es ist manchmal kindisch, wie wir uns streiten können. Und das ist in das normale Leben, merken wir das auch, aber auch in der Gemeinde. Und an Titus schreibt Paulus dann noch, zuverlässlich ist das Wort. Und ich möchte, dass du in diese Dingen gefestigt bist, damit die, welche auf Gott vertrauen, darauf bedacht sind, sich mit guten Taten hervorzutun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Törichten Auseinandersetzungen, Fragen zu Geschlechtsregistern, Zänkereien, Streitigkeiten und um die Gesetzauslegung geh aus dem Weg, denn nützlos sind sie und sinnlos. Wenn wir nur diese Texte haben, können wir leicht zu den Schlussfolgerungen kommen, naja, die Streit, das bringt überhaupt nichts, also lassen wir uns einfach gemeinsam in Friede zusammen sein. Wir reden nicht über die schwierigen Dinge und dann ist es schön und gut zusammen. Aber das ist immer das Problem, wenn wir bestimmte Texte aus dem Kontext holen, weil wenn wir alles von Paulus lesen und auch weiter in der Bibel, dann sehen wir, dass Paulus sich manchmal richtig streitet um bestimmte Themen. Also natürlich geht es nicht darum, dass wir uns überhaupt nicht streiten, aber worüber? Was sind die Themen? Und bestimmte Dinge sind, wie er das hier nennt, Streitereien, Zänkereien und so weiter. Also, wir sollten unterscheiden. Und das werden wir dann sehen, wie das geht. Also, es gibt Themen, worüber man kämpfen muss, und anderen, worüber man streiten, diskutieren kann, und anderen, wobei man das besser einfach lassen kann. Was macht man denn jetzt, wenn wir diese Situation haben? Gut, es geht in verschiedene Richtungen. Es gibt Menschen, die sagen dann, ja, wir reden mal gar nicht mehr. Andere sagen, wir sollten Jesus mal lieben. Es ist ja egal, was wir glauben. Wir sollten nur Jesus lieben und die Liebe ist das Allerwichtigste. Oder wir beschränken das Wesentliche auf so ein Minimum, dass es sehr viel theologische Freiheit in einer Gemeinde gibt. Und all diese Dinge kommen auch vor. Und in diese Situationen haben wir vielleicht den Frieden bewahrt in die Gemeinde. Aber was für ein Frieden? Ist das wirklich ein wahrer Frieden, wenn die Wahrheit verloren geht? Oder ein Frieden, der tolerant ist gegenüber Unwahrheiten, die auch von den Kanzel verkündigt werden können? Ist das noch wirklich ein Frieden? Das ist vielleicht eine Art menschlicher Frieden, aber ich glaube nicht, dass das die Frieden Christi ist. Also, Wahrheit bleibt sehr wichtig. Wir müssen eine Art Gleichgewicht finden. Und Gleichgewicht finden ist nicht einfach. Das sehen wir um uns, das sehen wir in Gesellschaft und Politik, aber auch in Gemeinden. Wir haben immer die Neigung, ein bisschen zu das eine oder das andere Extreme zu gehen. Und hier müssen wir versuchen, doch ein biblisches Gleichgewicht zu finden. Und dabei müssen wir auch bedenken, dass wenn wir uns streiten, dass es verschiedene Gründe geben kann oder verschiedene Dinge, die auch mitspielen in diese Streitereien oder diese Diskussionen, die wir in die Gemeinde haben. Es kann wirklich um Irrtümer gehen. Also jemand kommt und er sagt wirklich etwas, das geht nicht. Also wirklich falsche Lehre. Jesus ist nicht Gott. Der ist nur ein Mensch, der sehr göttlich sieht, aber der ist nicht Gott. Das kann sein, dass jemand sagt und jemand anders. Da entsteht eine Art von Streit. Nou, hier geht es wirklich um eine sehr wesentliche Lehre, weil Jesus ist sehr wohl Gott und Mensch. Also hier können wir nicht in einen Kompromiss gehen. Also es kann um Irrtümer gehen. Es kann auch um dingen gehen, wie het waargenomen wordt. Entweder dat een kleine Sache wirklich als een grote Irrtum gesehen wordt en dat stimmt niet zo. Oder dat die Irrtumen niet wirklich so wichtig gesehen werden. Also, es geht die Fakten, aber auch wie die Fakten wahrgenommen werden. Wie sehen wir das? Verstehe ich, dass es hier wirklich etwas Wesentliches geht? Wir hatten vor ein paar Monaten mal jemanden, der kam ein Gast für unsere Gemeinde und der fing gleich nach dem Gottesdienst an und der sagte, genau dieses Beispiel, Christus ist nicht Gott. Das ist ein Irrtum, dass wir das sagen und da kam eine Diskussion. Und ja, ich habe mich auch gefreut, dass auch andere in der Gemeinde auch ja, geredet haben. Das ist alles auch friedlich geblieben. Aber er war wirklich sehr stark von, nein, ihr müsst überzeugt werden. Ich komme nochmal zurück, um euch zu überzeugen. So etwas hat er dann gesagt. Aber hier ging es wirklich um eine wesentliche Sache. Hier können wir nicht in einen Kompromiss gehen und sagen, gut, kein Problem, wenn du das sagst. Das können wir hier nicht sagen. Jesus ist Gott und Mensch. Und da gibt es keinen Kompromiss. Was auch mitspielen kann, ist das Charakter. Ja, das haben wir heute ja auch gehört. Wie ist mein Charakter? Ja, man kann, und besonders wenn es in Diskussionen, die Emotionen mal kommen, und besonders wenn für mich etwas ganz wichtig ist, auch wenn es für den anderen nicht wichtig ist, aber für mich ist ein Thema wichtig. Und ich fühle mich angegriffen, dann reagiere ich wie eine angegriffene Person. Und dann kommen die Emotionen hoch und dann wird manchmal etwas Kleines auch viel zu groß. Aber da kommen wir später auch noch drauf. Es kann auch sein, dass es Missverständnisse gibt. Es kann sein, dass man etwas falsch ausgedrückt hat. So haben wir auch mal in einer anderen Gemeinde, wo ich war, war ein riesen Konflikt später, weil da kam jemand in der Gemeinde sagen, dass der Pfarrer ein Irrlehre verkündigt hat. Der Pfarrer hätte so etwas gesagt, dass Gott selbst die Sünde verursacht hat. Na, tatsächlich hat der Pfarrer sich nicht allzu deutlich ausgedrückt, aber ich kannte ihm gesagt, das glaube ich nicht. Und ich war dabei, das glaubt er auch nicht. Und das Kamerad, der hat sich einfach besser ausdrücken können. Und jeder, der diese Pfarrer kannte, der hätte das auch wissen können. Aber es entsteht doch ein Konflikt, der hat das gesagt. Und hier geht es dann wirklich um, dass etwas einfach unklar ausgedrückt wurde und man kann einen Konflikt haben. Also dann ist es weise, um erstmal nachzufragen, hast du das wirklich gesagt oder gemeint? Und dann können wir weitersehen. Also, das sind verschiedene Aspekte. Und jetzt sehen wir mal, wie die verschiedenen Punkte aussehen, die Gavin Ortlund, also in diesem Buch, wie er das beschreibt. Und der macht ein bisschen so verschiedene Kategorien von den verschiedenen Lehren. Und das sind so verschiedene Beispiele, die hoffentlich helfen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Also, er schreibt hier, dass man in der Bibel im Neuen Testament eigentlich vier Dinge sieht, die wirklich rausstechen, die wirklich sehr wichtig sind, worüber überhaupt keine Diskussion möglich ist, in diesem kein Kompromiss möglich ist. Dann geht es um die Leugnung von der Menschlichkeit und Göttlichkeit, also das Thema, was wir gerade hatten. Also, ist Jesus wirklich Mensch, wirklich Gott? Das ist ein Thema, darüber gibt es kein Kompromiss. Und darüber wurde in den ersten Jahrhunderten auch richtig gestritten in der Kirche. Das sehen wir gleich auch noch. Oder die Errettung aus Gnade durch Glaube. Das ist fundamental. Natürlich muss man noch weiterreden. Was bedeutet das alles so genau? Aber die Errettung von Sünde ist nur aus Gnade durch Glaube. Da können wir keine andere Lehre zulassen. Oder auch, dass Jesus Christus wirklich leiblich zurückkommt. Die Wiederkunft. Über die Wiederkunft Christi gibt es viele Theorien. Und da können auch verschiedene Meinungen sein. Und nicht all die verschiedenen, die Unterschiede sind gleich wichtig. Aber eine Sache ist klar, dass Jesus leiblich zurückkommt und dass dann das Ende der Zeit und das Endgericht ist und dann die neue Schöpfung anfängt, das ist etwas, das ist ganz klar. Darüber können wir keine verschiedene Meinungen haben. Das sollte klar sein. Oder auch verschiedene Art von Verzerrungen von die Heilslehre. Das kennen wir heute auch. Einerseits eine Art Triumphalismus, dass wir jetzt schon in einer Art von Sieg leben. Du musst in den Sieg stehen, hört man dann. Und dann siegt man über alles und die Sünde wird immer kleiner. Oder die bestimmte Teile in Heiligungsbewegung, die dann sagen, dass ich fast, da habe ich mal ein Interview von jemand gehört, der hatte einen Journalist, das war kein Gläubiger, und der hat gefragt, kannst du wirklich in diesem Leben komplett heilig werden? Und sagt, nein, das nicht, aber ich kann schon ganz, ganz nah dran kommen. Weil ich dachte, das finde ich schon ein bisschen gefährlich. Aber dann geht es natürlich darum, wie sieht das aus mit der Heiligung? Oder anders gesagt, das Verhältnis zwischen Errettung und nur aus Gnade und die guten Werke. Weil das ist eigentlich, worum es hier auch geht. Wie verhält sich das? Da müssen wir auch, da muss es klar sein. Also das sind Themen, die wir in verschiedene, viele Teile im Neuen Testament zurückfinden. Das ist sowieso auch übrigens etwas, wenn etwas immer wieder im Neuen Testament besprochen wird, immer wieder, ja, dass wir das zurückfinden, dann ist es schon wichtig. Und wenn bestimmte Themen nur ab und zu oder fast nebenbei kommen, dann kann man auch davon ausgehen, dass das nicht unbedingt die wichtigste Themen sind. Also, Paulus verteidigt diese Lehre richtig. Und sehr polemisch, wenn wir die Galaterbrief lesen. Das ist ein richtig polemisches Buch. Das ist ein Streitschrift, würden wir sagen. Ja, und Paulus benutzt auch Wörter, die wir schon ein bisschen auf die Rande finden. Ich meine, die Übersetzungen, die sind manchmal ein bisschen schöner als das Griechische. Das sind dann wirklich de benutzte Wörter, weil das geht um die Grundsachen. Wie bin ich gerettet? Also dann strijdt Paulus erom en dan wijst het, dan gaat het hier om woordwoordig leven en dood. En dan eeuwiges leven, eeuwige dood. Ja, en dat is zum Beispiel, ik heb hier mal een citaat uit de Galaterbrief. Ik wundere mich, dass ihr so ras dem abspenstig werdet, der euch in de Gnade Christi berufen hat und euch einem anderen Evangelium zuwendet, das es gar nicht gibt. Was es hingegen gibt, sind einige, die euch verwirren und das Evangelium Christi verdrehen wollen. Jedoch selbst wenn wir oder ein Engel von Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, das dem widerspricht, was wir als Evangelium verkündigt haben, verflucht sei er. Wie wir schon früher gesagt haben, so sage ich jetzt auf Neue, wer euch etwas als Evangelium verkündigt, das dem, was wir empfangen hat, widerspricht, er sei verflucht. Anathema. Wenn man sagt, der sei verflucht, dann sagt Paulus, jemand, der so etwas sagt und sich nicht davon bekehrt, der kommt in die Hölle. Also, haben wir den Mut, um das manchmal zu sagen? Naja, man muss schon vorsichtig sein natürlich, wenn man das sagt. Man muss es auch nicht allzu schnell sagen. Aber es können Situationen sein, dass wir es sagen müssen. Dann ist natürlich auch noch wieder die Sache, wie wir das jemandem sagen. Aber es geht hier um Leben und Tod. Also, wir müssen hier entscheiden, wenn es in die Diskussionen geht. Wie wichtig ist das? Ist das wirklich eine Lehre, worüber wir uns streiten, wobei, wenn hier eine andere Meinung ist, dass die Person eigentlich verflucht ist, und dann ist das nicht, weil Paulus das sagt, aber Paulus meint das, der ist verflucht, weil Gott selbst das macht. Weil wenn jemand verflucht ist, ist es nicht anders, als dass er unter Gottes Gericht ist und in die Hölle kommt. Also was sind dann diese fundamentale Lehren, worüber wir keine Unterschiede haben können. Die Kirchengeschichte ist immer sehr hilfreich. Liest ihr mal in der Kirchengeschichte so Bücher? Kann ich nur empfehlen. Ich liebe Kirchengeschichte, weil die Kirchengeschichte ermutigt. Wenn ich unsere Gemeinde sehe, wenn ich mich selbst sehe, denke ich, was sind wir eigentlich? Und welche Chancen haben wir überhaupt als kleine Gemeinde, wie wir in Görlitz sind, zu überleben? Und dann lese ich die Kirchengeschichte und dann sehe ich all diese Menschen dort und denke ich, naja, die waren auch nicht unbedingt immer so viel besser. Und was da alles schon passiert ist, und trotzdem gibt es die Kirche noch immer. Und das ist Gnade, nicht weil wir so gut sind. Und das ist hilfreich. Ich bin ein bisschen erkältet, also, aber es geht alles. Gut, wenn es dann um die wesentliche Lehren geht, da gibt es nämlich in der Kirchengeschichte etwas, was hilft, und das sind die sogenannten ökumenischen Glaubensbekenntnisse. Ökumenisch bedeutet hier, dass fast alle Kirchen, Gemeinden in die Welt diese Glaubensbekenntnisse annehmen. Die sind in die ersten Jahrhunderten entstanden, und das sind die apostolische Glaubensbekenntnisse, die sogenannte Niceno-Konstantinopel. Ja, dan moet ik ook denken. Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis, auch Nicaeanum genannt. Das Athanasische Glaubensbekenntnis und Chalcedon. Wenn ihr diese nicht kennt, die stehen auf unserer Website. Die Website steht irgendwo auch in den Handout von unserer Gemeinde in Görlitz. Die sind kurz und dort steht alles, was wirklich wichtig ist, drin. Darüber haben die ersten Christen in die ersten Jahrhunderten sich gestritten und durch Gottes Gnade sind die durch diese Formulierung gekommen, die wirklich diese, ja, das festlegen, das Credo. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter, das ganze Glaubensbekenntnis. Das ist wichtig, das glauben wir alle. Das sind alle Gemeinden, ob wir Freikirchen sind, ob es traditionelle Kirchen, die Katholiken, die haben das auch, die Orthodoxen. Also das ist etwas, was auch verbindet und was auch eine bestimmte Einheit ist, aber aufgrund der Lehre. Und wenn wir diese Glaubensbekenntnisse sehen, dann sehen wir ein paar Dinge hier. Zum Beispiel die Lehre der Dreieinigkeit, die ist sehr wichtig. Das ist nicht einfach. Versteht ihr die Dreieinigkeit? Ich auch nicht. Ja, aber ich glaube es. Und etwas kann ich schon verstehen, aber vieles auch nicht. Aber trotzdem ist es wahr. Es ist fundamental. Wir glauben an einen dreieinigen Gott. Und das hat unglaublich viel Einfluss auf unser ganzes Leben. Also wir können, da müssen wir Einheit haben. Oder die jungfräuliche Geburt ist sehr wichtig. Nur kommt dann die Frage, wenn jemand glaubt und vieles annimmt, aber gerade dieses eine Punkt von der jungfräulichen Geburt nicht, ist er dann nicht mehr gerettet? Hängt das, oder anders gesagt, hängt das wirklich nur davon ab? Und dann sehen wir, da haben wir wieder diese Frage. Wie wichtig ist dieser Punkt eigentlich und wie wichtig ist das in den ganzen Kontext? Oder anders gesagt, was sind all die anderen Dinge, die diese Person auch glaubt? Ja, wie viel müssen wir wissen und verstehen, um gerettet zu sein? Ja, das ist ein ganzes Buch. Christian Machen hat das über die jungfräuliche Geburt geschrieben. Und dann geht es auch darum, wie vieles müssen wir wissen, um gerettet zu sein? Ja, das geht immer um die gleiche Frage. Und dabei bleibt auch wichtig mit diesen fundamentalen Lehren, dass nicht jeder imstande ist, das ganz genau zu formulieren. Ja, wir müssen oft auch mal ein bisschen nachfragen. Also es kann sein, dass wir mit jemand reden und dann scheint es, dass diese Person etwas anderes sagt, weil der drückt sich nicht so genau aus. Und hier es ist es nicht immer so einfach, sich ganz genau auszudrücken. Und dann, dass man sich abfragen kann, glaubt ihr wirklich an die Rechtfertigung? So wie die Bibel sagt, aus Gnade durch Glaube oder vielleicht doch die eigenen Werke? Oder das kann auch das Problem sein, dass vielleicht etwas nicht so genau ausgedrückt wird. Also das müssen wir auch immer mitnehmen. Es kann sehr gut sein, dass jemand etwas ein bisschen komisch sagt, dass man denkt, hört sich fast wie ein Irrlehrer an, obwohl er das eigentlich gar so nicht sagen wollte. Kennt ihr das vielleicht auch? Manchmal merkt man selbst auch, wenn man zurückschaut, dass man denkt, das hätte ich auch ein bisschen besser ausdrücken können. Ja, und dann, so kommt es auch zu Missverständnissen. Also immer mal nachfragen, das ist sowieso ein Ding, das gut ist. Und Tom Schreiner zum Beispiel, der war auch mal hier, der sagt in einem Buch, Faith Alone, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es das auf Deutsch gibt, aber das ist ein sehr gutes Buch, das ist so eine Serie über die verschiedenen Solas, und der sagt, diejenigen, die sola fide, also das bedeutet die Errettung nur aus Gnade und nur durch Glaube, also eine der fundamentalen Lehrstücke von uns, diejenigen, die das ablehnen, verkündigen nicht unbedingt ein anderes Evangelium. Es kann zum Beispiel sein, dass die das Begriff falsch verstehen oder dass die falsche, verwirrende Auslegungen gehört haben und daarom abweisen. Also, ich denke, wir kennen Tom Schreiner. Also, Tom Schreiner würde auf keinen Fall sagen, es ist egal, es ist nicht so wichtig, wenn man das abweist. Das sagt er nicht. Aber er sagt, eigentlich sagt hij hiermit, frage nochmal nach. Warum? Warum sagt jemand das? Warum hat jemand ein Problem damit? Vielleicht hat jemand eine extreme Auslegung gehört. Ik ken ook Gemeinden, gibt es auch in de Niederlanden, die betonen zo sterk die Rechtfertigung nur aus Gnade, durch Glaube, dass man am besten überhaupt keine guten Werke mehr tut. Dass man am besten mal richtig in Sünde lebt, weil dann kann man die Gnade richtig erfahren. Und wenn man doch versucht, in den Heiligung zu gehen und die guten Werke tut, dann kann man vielleicht mal anfangen, doch zu viel auf die guten Werke zu vertrauen, also besser mal nicht tun. Das ist ziemlich extremistisch. Man kann schon verstehen, wo es herkommt. Und die Motivation muss auch nicht schlecht sein, aber die Folge ist schon falsch. Weil gute Werke sind wichtig, nicht um dadurch gerettet zu sein, aber als Frucht des Glaubens. Ja, also das ist so ein Vorbild, ein Beispiel, dass man durch diese eine Art von falsche Auslegung sagen kann, wenn das die Lehre ist von Rechtfertigung, wenn jemand das gehört hat, dann denke ich, nein, das akzeptiere ich nicht. Dann denke ich, ja, das ist dann, da hat er auch etwas richtig verstanden. Aber hier muss man diese Person etwas besser erklären, wie diese Lehre dann eigentlich ist und wie die Bibel das lehrt. Also oft ist das auch der Fall, wenn wir mit Menschen reden, dass wir erstmal zuhören müssen und dann auch erstmal etwas erklären müssen und dass es für uns allen auch erstmal deutlich wird, wenn wir über die Rechtfertigung reden, worüber reden wir dann eigentlich? Oder anders gesagt, verstehen wir beide das Gleiche daunter? Und das kann mal ganz unterschiedlich sein. Also, das ist so erstmal über die erstrangige Lehre, die wirklich wichtig sind, so wie wir die zusammengefasst finden in diese sogenannte ökumenische Glaubensbekenntnisse. Aber es gibt auch zweitrangige Lehren. Und Ortlund, die gibt dann eine Definition davon und die sagt, das sind jene Lehren, die einen spürbaren Unterschied darin machen, wie wir das Evangelium verstehen und wie wir das ausdrücken, ohne dass das Evangelium fundamental entstellt wird, wenn man das ablehnt. Also, das sind Dinge, die sind schon wichtig, aber wenn man anders denkt, bedeutet das nicht, dass man wirklich die Basis von Evangelium komplett ablehnt. Wir werden gleich sehen in der Praxis, was das so bedeuten kann. Also, diese Lehren sind nicht wesentlich für die Errettung. Das heißt, zum Beispiel dürfen Frauen, Schwestern in die Gemeinde das Evangelium verkündigen. Nou, wir sagen aufgrund der Bibel nein. Das sind die Brüder, wenn es um die ganze Gemeinde geht. Aber wenn es doch eine Gemeinde gibt, wo eine Frau eine Schwester verkündigt, bedeutet das, dass diese Schwester nicht gerettet sein kann, nur weil sie verkündigt. Und dann geht es über die zweitrangige Lehre, nicht nur deswegen. Da muss man viel weiter schauen. Was sagt sie alles? Es bleibt trotzdem ein Fehler, aber diese eine Fehler ist noch nicht unbedingt etwas, wodurch man sagen kann, diese Person kann nicht gerettet sein. Es geht um Nuancen. Wir müssen wirklich uns ein bisschen anstrengen, denke ich, dass wir die Unterschiede haben, weil und ein bisschen darüber nachdenken. Weil wenn wir hier unsorgfältig hier weiter reden, dann kann es snel zijn dat je hem zegt, ah, jetzt hast du eine Irrlehre verkündigt. Das will ich nicht verkündigen, aber wir müssen auch nicht allzu snel verurteilen, nicht so lange warten, aber auch nicht so snel. Also, diese Lehren sind nicht wesentlich für die Errettung, aber trotzdem sehr wichtig. Die stehen auch nicht in die apostolische Glaubensbekenntnis, aber in der Gemeindemitgliedschaft ist es schon wichtig. Also wir auch in unserer Gemeinde ist es ganz klar, dass wenn es um die Lehre an die ganze Gemeinde geht, dass es nur die Brüder sind, dass die Schwestern das nicht machen, die können in Frauen frühstücken, Kinder, ja, aber nicht für die ganze Gemeinde. Also wenn jemand Mitglied wird, dann muss er auch damit einverstanden sein. Weil das ist nämlich so wichtig, weil es geht ja auch um das Funktionieren der Gemeinde. Also hier können wir nicht sagen, es ist egal, du sagst so und irgendwie finden wir schon etwas. Ja, was machen wir dann? Einen Tag, dann kommt doch mal einer der Schwestern und sagt, ich finde, dass ich auch verkünden kann und dann komme ich mal auf den Kanzel. Das funktioniert nicht, das geht so natürlich nicht. Also es ist doch sehr wichtig, diese Lehre, aber wir können nicht sagen, jemand, der hier anders denkt, ist dadurch automatisch nicht gerettet. Und das sind oft keine einfache Sachen hier, das sind auch keine einfache Antworten hier. Also wir müssen hier wirklich nachdenken und manchmal ja, ist es schwierig. Ich kenne de Nederlanden zum Beispiel, das ist eine Pfingstgemeinde und das ist ein Ehepaar, die sind jetzt in Ruhestand, aber das ist ein Ehepaar, die haben gemeinsam eine Gemeinde geführt. Also sie auch. Und sie hat auch gepredigt. Und ich habe mehrere von ihren Predigten gehört und die Predigten waren gut. Aber sie waren Schwester, die gepredigt hat für die ganze Gemeinde. Und dann dachte ich, ja, was mache ich jetzt? Was muss ich damit? Ja, was machen wir dann? Habt ihr mal so'n Situation gehabt? Ist nicht so einfach. Man kann sagen, das ist falsch, ich verurteile das, ich will nichts mehr davon wissen, aber das ist zu einfach, besonders wenn man die Person gut kannte. Ich kannte sie sehr gut. Was macht man dann? Na, da muss man darüber nachdenken. Wie gehe ich damit um? Und auch mal zuhören und irgendwann auch feststellen, ja, hier gibt es ein klares theologisches Unterschied, das schon sehr wichtig ist, aber nicht so wichtig, dass ich sagen kann, dass sie nicht gerettet ist. Weil in diesem konkreten Fall kann ich nicht anders sagen, sie ist gerettet. Ich kenne sie gut genug, um das sagen zu können. Aber trotzdem denke ich, dass es falsch ist, dass sie als Frau für die ganze Gemeinde predigt. Ja, das ist ein Beispiel, das wir, denke ich, kennen. Aber ich benutze einfach mal die konkreten Beispiele. Also, es sind zweitrangige Lehren, aber sind doch so wichtig, weil sie Einfluss auf die ganze Gemeindearbeit haben. Das heißt, dass wir innerhalb der Gemeinde hier schon Einheit haben müssen. Also in diesen Dingen ist es schwierig, um wirklich ganz verschiedene Meinungen zu haben. Und da habe ich hier mal ein paar Beispiele so genannt. Zum Beispiel die Taufe. Wir glauben an die Glaubenstaufe, also das Erwachsene. Ich bin auch davon überzeugt. Aber ich habe viele Freunde, die taufen Kinder. Und die sind auch davon überzeugt. Und das sind keine liberale Christen. Die sind sehr konservativ. Die haben auch biblische Argumente. Die glauben auch, dass die Bibel die Autorität ist. Ja, sind das Christen? Das glaube ich schon. Ist die Taufe wichtig? Ja, das glaube ich auch. Und man kann nicht sagen, es ist egal. Es kann nicht sein, dass Kinder und Erwachsene, aber beide ist gut. Das widerspricht sich. Also, was machen wir dann? Naja, innerhalb der Gemeinde ist es wichtig, dass wir hier eine Auffassung haben. Aber zum Beispiel, da kommen diese Menschen, die sind Gäste im Gottesdienst und feiern Abendmahl. Dürfen die mit uns Abendmahl feiern? Oder sagen wir nein? Es gibt Gemeinden, die sagen nein, die dürfen es nicht, weil die taufen Kinder und keine Erwachsenen, also die dürfen nicht am Abendmahl teilnehmen. Dürfen wir so weit gehen? Wir als Gemeinde sagen, nein, wenn diese Menschen als Gästen kommen und wirklich gläubig sind, dann dürfen die als Gast auch mit teilnehmen, auch wenn wir hier einen Unterschied haben, wenn es um die Taufe geht, die wichtig ist. Weil wir bei diesem konkreten Fall wissen, das sind wirklich Christen, die die Bibel auch sehr ernst nehmen, die kommen nur aufgrund vom Bibelstudium zu anderen Schlussfolgerungen. Ja, seht ihr, es sind nicht immer einfache Fragen, auch nicht immer einfache Lösungen, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber für die Gemeinde ist es wichtig, dass wir hier eine Meinung haben. Weil der Pastor kann nicht sagen, jetzt haben wir eine Erwachsenentaufe und zwei Wochen später haben wir mal einen Sonntag mit Kindertaufe. Was verkündigt man dann? Und wie verkündigt man überhaupt über einen Text, der über die Taufe geht? Das geht ja nicht. Die Geistesgaben ist auch so ein Thema. Darüber wird unglaublich viel gestritten. Und dann hat man diese Auffassung, die Geistesgaben gab es nur in die Zeit der Apostel und jetzt überhaupt nicht mehr. Und andere sagen, nein, es kann auch jetzt noch vorkommen, dass es Prophezeiungen gibt, Heilungen. Beides gleichzeitig, das wird schwierig in einer Gemeinde. Aber wenn wir eine der beiden Auffassungen haben, sagen wir dann, der andere kann kein Christ sein? Das geht sehr weit. Aber innerhalb der Gemeinde brauchen wir hier Einheit. Oder es geht auch um die Rolle der Frau in der Gemeinde. Da haben wir auch die verschiedenen Auffassungen. Da wird auch viel gestritten und das ist heute natürlich sowieso ein Thema, auch weil die Gesellschaft auch schon ihre eigene Dinge darüber sagt. Und es ist manchmal auch sehr verwirrend. Es geht hier um einerseits um das, was aus der Gesellschaft auch kommt, auch unsere Gefühle, aber es geht auch um die Hermeneutik, also wie wir die Bibel auslegen, welche Bibelstellen haben wir. Also das sind nicht solche einfache Fragen. Und ich denke, dass das sowieso wichtig ist, dass wir bei diesen Fragen denken, hier ist es nicht so, wir denken mal darüber nach, wir diskutieren mal eine halbe Stunde und dann wissen wir es schon. Das sind schon alle Themen, wobei wir schon ein bisschen mehr Zeit brauchen, um uns hier eine Meinung zu formen. Aber, wie wir sehen, auch hier ist es wieder ein Thema, wobei wir innerhalb der Gemeinde Einheit haben müssen. Hier können wir nicht sagen, es ist egal, wir können verschiedene Meinungen haben, weil das wird nicht funktionieren. Die Lehre der Auserwählung, das ist auch so ein Punkt. Prädestination wird auch genannt. Also, wir sind davon überzeugt. Wir predigen das auch, genau hier in der Arche. Und das ist eine Lehre, die sehr viel Trost gibt, aber auch eine Lehre, die sehr viel Widerstand aufruft. Also wir haben immer wieder in der Gemeinde, dass Besucher kommen und die wirklich mit kampfbereit in die Gemeinde kommen sozusagen und auch wirklich zum Angreifen gekommen sind. Und da hat man Diskussionen und das sind nicht immer die einfachsten, auch weil er sehr viele Missverständnisse sind. Und es gibt viele Christen, die glauben nicht an die Auserwählung. Und ich kenne auch viele Christen, die sagen, nein, ich bekehre mich selbst und Gott, der wartet nur, dass ich auch komme, der lädt mich ein, aber ich muss es tun. Ich denke, dass, und ich bin davon überzeugt, dass die biblische Lehre der Auserwählung, die ware Lehre ist und dass es auch ein Riesentrost ist, wenn es von mir abhängt, na, dann weiß ich ganz sicher, dann komme ich in die Hölle, nirgendwo sonst, da bin ich sicher. Aber diejenigen, die das abweisen, aus welchen Gründen auch, sind das keine Christen? Und nicht deswegen. Es kann sein, dass es keine Christen sind, aber nicht nur wegen dieser Lehre. Ich sage dann immer, dass die sind auch auserwählt, die wissen es nur nicht oder die wollen es nicht wissen. Ja, die werden es merken. Und das ist der Trost auch. Und ich gönne diese Menschen auch den Trost der Auserwählung, weil das ist ja auch. Aber es ist ein Punkt, ein Streitpunkt, und es ist auch gut, darauf vorbereitet zu sein, zu wissen, dass wenn es hier um geht, dass hier oft auch viel Missverständnisse, viele Karikaturen sind und dass Menschen wirklich ja, unangenehm werden können mit was sie sagen. Da habe ich schon einiges erlebt. Und dann ist es auch nicht immer einfach, die Ruhe hier zu bewahren. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Aber in der Ruhe müssen wir da dann überreden. Aber in der Gemeinde ist es auch wieder wichtig, dass wir hier eine Meinung haben. Dass wir nicht sagen, es ist egal. Und wir kennen das. Wir kennen die Geschichten, wobei man hier wirklich ja, Streit haben kann. Und das kann man sich vorstellen, wenn von der Kanzel verkündigt wird, dass Gott uns auserwählt hat, wie Epheserbrief das sagt, vor den Grundlegen der Welt. Und wenn da Menschen sind, die sagen, das glaube ich nicht, dann hat man schon während der Gottesdienst irgendetwas, dass man denkt, das kommt Spannung, da kommt Streit direkt nach dem Gottesdienst vielleicht. Das ist wichtig. Aber nicht so wichtig, dass ich sagen kann, derjenige, der das abweist, ist automatisch nur deswegen kein Christ mehr. Oder die Lehre des Abendmahls. Kennt ihr die vier Auffassungen des Abendmahls? Ja, die Transubstantiationslehre, also die katholische Kirche lehrt das, dass das Brot und Wein tatsächlich in Substanz, in Körper, in Leib und Blut Christi verwandelt. Luther hat die sogenannte Konsubstantiationslehre, also Brot und Wein bleiben Brot und Wein, aber Christus ist doch wirklich anwesend. Zwingli sagte, es ist nur ein Gedächtnismahl und Calvin sagte, es ist schon mehr als ein Gedächtnis, es ist tatsächlich der Heilige Geist auf eine ganz besondere Weise anwesend, um den Glauben zu stärken. Also vier Auffassungen haben wir. Ja, hier ist auch wieder eine Frage. Nicht alle Auffassungen sind gleich groß, ein Unterschied. Die römisch-katholische und die anderen, das ist schon ein Riesenunterschied. Zwingli und Calvin, ich denke, dass man das in einer Gemeinde, dass das ohne Probleme gehen würde, aber es sind schon Auffassungen, worüber richtig gestritten wurde. Das werden wir auch noch sehen. Leider, wir geben auch so die drittrangige Lehren. Es gibt viele Sachen, worüber gestritten wird, worüber wir uns nicht streiten sollten. Und das passiert leider viel zu oft. Also, einfach mal ein paar Beispiele. Die Schöpfungstage. Wie lange hat die Schöpfung gedauert? War das 6x24 Stunden oder waren es vielleicht Zeiträume oder können wir es überhaupt nicht sagen? Darüber wird richtig gestritten. Und wie wichtig ist das? Oder was ist hier das Wichtigste? Also, ist es wirklich wichtig, dass es die Tage 24 Stunden dauerten und nicht länger? Oder ist es viel wichtiger, dass Gott alles aus nichts geschaffen hat und dass es nicht zufällig war? Ja, die Frage ist, worüber streiten wir uns? Und manchmal, und das, besonders wenn es hier, da kommen wir in den Bereich von Kreationismus und Evolutionismus, was man da manchmal liest und sieht, dann denke ich, das bringt überhaupt nichts mehr. Dann hat man von beide Seiten Menschen, die manchmal auch über Dinge reden, worüber die auch überhaupt keine Ahnung mehr haben. Das sind komplizierte Dinge. Die Bibel ist ja sowieso kein wissenschaftliches Handbuch. Also, aber warum geht es eigentlich? Wenn wir die Schöpfung lesen, warum geht es hier? Geht es um genau festzustellen, wie viele Minuten die Schöpfungstagen gedauert haben? Oder geht es darum, dass Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat, auf wunderbare Weise? Es war nicht und dann war plötzlich, es war alles da, was er es erschaffen hat. Und es ist nicht zufällig durch irgendwelche Prozesse gewesen. Gott hat es so gemacht. Das ist wichtig. Ja, also, worüber streiten wir uns? Ja, und wenn wir diese Streit sehen, über wie lange die Tage dauerten, dann gehe ich gerne, ich versuche die Diskussion mehr zu lenken in die Richtung, aber was ist die Schöpfung und was bedeutet es eigentlich, dass Gott alles erschaffen hat und dass es nicht zufällig mal entstanden ist? Ja, also, was ist genau das, worum wir uns streiten? Oder die Endzeit, kennt ihr vielleicht auch. Das tausendjährige Reich, wie lange dauert das? Hier haben wir schon ein Problem. Hier wird unglaublich viel geschrieben. Und hier gibt es ein Problem, das ist, dass es eigentlich das tausendjährige Reich so mit diesem Namen nur in Offenbarung 20 vorkommt und Paulus schreibt überhaupt nicht darüber. Und das ist schon ein bisschen kompliziert. Und dann hat man diese verschiedenen Formen von Millianismus und so weiter. Also es wird ziemlich kompliziert, viele Theorien. Wie wichtig ist das eigentlich? Ja, dass wir die verschiedenen Meinungen haben. Ja, dann hat man Dispensationalismus und so weiter. Wenn jemand das interessiert, ich habe darüber mal einen Text von 10 Seiten geschrieben, die auch auf unserer Webseite steht, wo ich das ein bisschen versuche zu erklären. Und hier finde ich es auch sehr schön, dass unser Glaubensbekenntnis, die auch die Glaubensbekenntnis der Archegemeinde ist, hier ganz deutlich über die Endzeit und die Wiederkommen Christi redet, ohne hier allzu viel in diese Details zu gehen. Und das finde ich sehr weise und gut. Weil bestimmte Dinge müssen wir sagen, aber diese Details, ob man, ich weiß nicht, ob die Namen etwas sagen, aber ob man ein Prämillianist ist oder ein Amillianist, also wie das mit dem tausendjährige Reich, ich denke, dass die meisten sowieso denken, was ist das nochmal wieder? Oder was, vielleicht hat jemand das sowieso für das erste Mal gehört. Dann kann ich beruhigen, es hat schon seinen Sinn, aber das Allerwichtigste ist das nicht. Das muss man nicht, man muss nicht unbedingt damit anfangen, ich denke überhaupt nicht. Diese Streiterei, man kann darüber diskutieren und das ist auch schön, ich mache das auch gerne, aber es sollte kein Streitpunkt werden. Wir sollten nicht darüber streiten und es sollte auf keinen Fall zu Spaltungen führen. Hier ist denke ich auch ein Punkt, und das habe ich bei uns in der Gemeinde, weiß ich, dass hier auch toch ein paar Unterschiede sind in Auffassungen. Ich rede darüber, aber ich finde das auch nicht das Allerwichtigste, weil das hat wirklich keinen Einfluss auf die Errettung. Und auch nicht viel auf den Gemeinde funktionieren. Ja, und dann können wir auch mal verschiedene Meinungen haben. Ja, also, wir haben gesehen, wir haben hier die verschiedenen Auffassungen und verschiedene Gradationen, wobei es auch noch so ist, dass bestimmte zweitrangige Lehren doch ein bisschen wichtiger sind als bestimmte andere. Also das ist alles ein bisschen fließend. Ja, also wenn jemand hier erwartet hat, jedes Mal 7 Schritte und dann ist alles klar und deutlich, leider ist es nicht so einfach. Aber Gott hat uns ja auch ein Vernunft gegeben, das wir auch benutzen können. Und wenn wir uns ein bisschen anstrengen, das gilt jeder, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, dann können wir alle zu etwas kommen. Aber manchmal brauchen wir einfach ein bisschen Zeit. Aber wir wollen noch mal kurz auf die Geschichte schauen. Und ich sehe, dass die Zeit schneller geht, als ich gedacht hatte. Aber ein paar Dinge noch aus der Geschichte und dann noch mal ganz praktisch. Also, im 1., 3. und 4. Jahrhundert hat es die sogenannte christologische Streit gegeben. Und da gab es verschiedene, ich werde jetzt nicht das in Detail machen, das ist alles ziemlich kompliziert. Und ich habe ein paar Literaturhinweisen gegeben, die sind einigermaßen zugänglich geschrieben und auch ein Text, das ist dann unsere Website, auch von der Gemeinde, wo ich auch nochmal einen kurzen Text wieder über geschrieben habe, dann kann man das nachlesen. Aber es ging darum, wer ist Christus? Also das sind wesentliche Fragen. Ist er Gott und Mensch oder ist er nur Gott? Ist er nur Mensch oder ein bisschen van das und ein bisschen meer van das? Oder ist er nur erst Gott geworden bei de Taufe? Oder sind verschiedene Dingen? Das ist schon sehr wichtig. Also die Kirche hat sich darum gestritten. Und so sind dann auch die Glaubensbekenntnisse oder die Ökumenische sind dann entstanden. Also, und die Streit ging richtig. Wenn man das liest, dann war das richtig Streit. Manchmal würden die wirklich handgreiflich, die Theologen, auf die Konzilien. Ich meine, macht die das auch bei Diskussionen? Glaube ich nicht. Hoffe ich mal. Aber das passierte mal früher. Oder zum Beispiel im 16. Jahrhundert die Abendmahlstreit. Das ist wirklich eine schwarze Seite in den Geschichtsbüchern der protestantischen Geschichte. Dann geht es wieder um den Abendmahl. Und dann hat man die verschiedenen Gespräche gehabt, wobei die Reformierten, also was aus der Schweiz entstanden ist, und die Lutherische Reformation versucht zusammenzukommen. Und eigentlich der einzige Grund, warum die nicht zusammengekommen sind, ist die Abendmahlslehre. Und das leider müssen wir sagen, dass hier das Charakter von Luther doch ein bisschen ja, gestört hat, weil Luther ging so weit, dass er selbst zei dat die Zweedse Brüder keine Brüder in Christus sind. En het ging nur darum, dass die een andere Abendmahlsauffassung had. Kan man so weit gehen? Darf man das sagen? En man hat versucht, es gibt verschiedene van deze Versuchen, Texte, die man dann zusammenbringt. En dan komen die verschiedenen Abendmahlstreiten. Ook een Pfarrer, der war hier aus Hamburg, Joachim Westphal, der wirklich een Angriff, der so weit ging, dass tatsächlich in lutherische Gebieten reformiert denkende Menschen über den Abendmahl umgebracht, hingerichtet wurden, weil die eine andere Abendmahlsauffassung hatten. So weit kann es gehen mit Streit, wenn man von Dingen, die nicht erstrangig sind, die allzu wichtig macht. Abendmahl ist wichtig, ist sehr wichtig. Aber ist es so wichtig, dass jemand eine andere Auffassung hat, dass sagt, du kannst nicht mein Bruder sein, weil das eine andere Auffassung te üben. Und so sehen wir, in der Kirchengeschichte hat es hier auch diese Probleme, diese Sünden gegeben, weil das in die Zeit von Luther davon eine erstrangige Dogma davon gemacht wurde und das hat unglaublich viel Einfluss gehabt, selbst Lebens gekostet. Die Gnade Gottes ist so groß, dass wir trotzdem als Gemeinde weitergehen können. Luther hat auch sehr viel Gutes gemacht und dafür sind wir unglaublich dankbar. Aber das ist vielleicht auch wieder gut, dass unsere Heiligen und Helden sozusagen sind Sünder und keine Menschen ohne Fehler. Und das ist auch gut zu wissen. Dann noch eine andere, die vielleicht habt ihr nie von ihm gehört, Johann Leisentritt. Der kommt aus unserer Gegend, aus Bautzen. Und das ist ganz interessant, die Kirchengeschichte bei uns. Das sieht man nämlich, dass Katholiken und Evangelische nach der Reformation in der Lausitz, wo wir herkommen, in Görlitz, aber Bautzen, einen Weg gefunden haben, zusammenzukommen. Und Leisentritt hat da viel gemacht. Er war Katholik, der ist immer katholisch geblieben, aber der hat Möglichkeiten gefunden, um einen Kompromiss zu finden, sodass die Katholiken und Evangelischen irgendwie gemeinsam in dieser Zeit, wo es überall in Europa Religionsstreit und Kriege gab, um zusammen zu bleiben, wobei für Leisentritt es nicht so war, es ist egal, was du denkst, gar nicht. Aber die hat eine Art Toleranz, und dann Toleranz nicht in dem Sinne von, es ist egal, aber Toleranz in dem Sinne, ich akzeptiere, dass es Menschen gibt, die eine andere Meinung haben. Und ich komme damit klar, wir versuchen einen Weg zu finden, auch praktisch, weil die müssen das Kirchenleben neu organisieren nach der Reformation, und die hat praktische Gründe gefunden. Wir können, kann sein, dass wir nicht immer damit einverstanden sind, wie er das machte, das führt jetzt so weit, dass alles ausführlich zu erklären, aber der hat praktische Wege gefunden. Und was hat man später von Leisentritt, von Johannes Leisentritt gesagt? Der war besonnen, sanftmütig, bereit zum Nachgeben, strebend nach Versöhnung. Er war ein katholischer Dekan. Und wenn man das vergleicht mit wie Luther gegenüber die Schweizer Reformierten ging, dann sehen wir Charakterunterschiede. Und beides konnte nur gerettet werden durch Gnade. Das ist wieder die gute Nachricht. Ja, und das ist gut für uns zu wissen. Aber wir lernen davon. Wir sehen, so ging es in die Geschichte und so sehen wir das in unsere private Geschichte, in die Gemeindegeschichte. So kommt das vor. Und Luther hat auch ganz andere Seiten gehabt und Leisentritt war auch nicht ideal, das ist ganz klar. Aber man kann das mal so ganz gut ein paar von diesen Beispielen aus der Kirchengeschichte um zu sehen, dass da vieles gibt. Und ich habe bei den verschiedenen Beispielen Literaturhinweise gegeben und ich habe immer etwas gesucht, was leicht zugänglich, was nicht allzu kompliziert ist zu lesen. Und dann möchte ich ermutigen, schauen wir mal, was da passierte und wir können sowohl von guten als von die schlechten Beispielen auch lernen und in aller Gottes Gnade sehen. Aber jetzt haben wir viel geredet über diese verschiedene Themen und jetzt natürlich die Frage, wie machen wir das dann alles so konkret? Wie gehen wir miteinander um? Wir haben die verschiedenen Punkte, wir haben die verschiedenen Themen in der Theologie, wichtigere und weniger wichtigere. Wie machen wir das denn? Naja, auch hier, es gibt hier nicht 5 Schritte und wir sind schon da und alles geht. Das ist ein Lebensaufgabe. Das hat alles zu tun mit, was wir heute auch gehört haben, schon das Charakter, die Gaben, die Früchte des Heiligen Geistes, ohne das geht das nicht. Ja, das ist klar. Also es geht nämlich darum, wir müssen nicht nur die Inhalte vom Evangelium verteidigen, aber auch die Lebensweise. Und leider ist es so, dass besonders die Reformierten, de sogenannte Calvinisten, wie die oft genannt worden, oft so bekannt standen als die Streitlustigen, die keine Liebe haben. Und das ist nicht gut. Es ist sehr gut, dass man für das Richtige kämpft, aber wir Christen, wir kämpfen in Liebe. Das ist ein bisschen anders als viele andere Weisen von kämpfen. Ja, also es geht, wenn wir kämpfen, dann kann es snel darum gehen, dass ich mein Recht haben will. Und darum geht es nicht. Es geht um das Gott recht hat und nicht ich. Und es geht um die Weise wie. Das bedeutet nicht, dass es nie mal ein bisschen hart wird. Weil Jesus selbst, der ist ein Vorbild, der ist sanftmütig. Aber die kan ook emotional wütend werden. Als hij de tempel gereinigd had, had hij niet mal gebeten op die weggingen. Die had zo ongeveer, nou ja, die tissel omgesmissen. Ik meine, dat ging richtig hard. Die mensen moesten schockiert geweest zijn. Nou goed, Jezus had ook een grond daarvoor. Oder wenn hij met die Fariseeën redet, Slangenbrood. Habt ihr mal jemand Slangenbrood genannt? Dat machen wir nicht so snel. Nou goed, würde ik ook niet zo snel machen, aber. Nee, Jezus had dat ook gemaakt. Hij was sanftmütig, maar wenn es sein musste, kon hij ook wütend zijn. Als we wütend zijn, is aan zich nog geen probleem. Het moest niet een Sünde zijn. En mal härtere Wörter benutzen ook niet. Apostel Paulus kon het ook, een Galaterbrief. Ja, ihr, nou, niet dumme Galater, hij had wirklich veel heftige Wörter benutzt. En also, dat is ook een beetje een culturele Sache, vielleicht, aber. Man kann das auch mal sagen, aber es geht um das allgemeine Charakter. Jesus hat nie seinen Gegner erniedrigt. Aber wenn es sein muss, die Wahrheit gesagt, bei den Pharisäern muss man bedenken, dass das schon viele Gespräche waren. Das war nicht das erste Gespräch, das Jesus gleich ging. Das war schon eine lange Geschichte. Ja, also irgendwann reicht es auch, sagen wir so heute. Aber ich habe mir wieder ein paar Bibelstellen hier so gegeben, aus Matthäus 5, wo Jesus dann sagt, auf Seite 8 ist das. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, sei dem Gericht übergeben. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Trotto, der sei dem Hohen Rat übergeben. Und wer sagt, du Narr, der sei der Feuerhölle übergeben. Das muss man natürlich wieder in den Kontext sehen. Weil dann kann man sagen, naja, was hat Jesus dann selbst gesagt? Aber es geht um die Weise, nicht allzu schnell. Und sei vorsichtig mit was du sagst. Wörter haben eine Folge. Wörter sind nicht einfach Wörter. Das steckt etwas mehr dahinter. Sprüche, das Buch Sprüche, gibt auch sehr viele göttliche Weisheiten. Vertraue auf den Herrn mit dem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinem eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerade machen. Sei nicht weise in deinem eigenen Augen und fürchte den Herrn und meide das Böse. Das wird heilsam sein für deinem Leib und eine Erfrischung für deine Glieder. Ich werde das gleich noch ein bisschen genauer sehen. Aber sei nicht weise in eigenen Augen. Das ist schon etwas Hilfreiches. Und fürchte den Herrn und das ist heilsam. Man fühlt sich auch besser. Man kennt die Menschen vielleicht, die immer streiten. Die brauchen immer einen Gegner. Die Menschen sind nicht glücklich und werden irgendwann auch Herzprobleme bekommen. Das ist nicht gesund. Ja, also, es ist auch gesünder, um nicht streitlustig zu sein, auch wenn wir manchmal trotzdem streiten müssen. Ertragt euch gegenseitig, vergebt einander. Wenn ein anderer etwas vorzuwerfen hat, in wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Das haben wir auch mal gehört. Vergebt einander, das ist nicht so einfach. Aber wenn wir diese Gesinnung haben, dass ich lieber vergebe als verurteile, dann wird es schon ein bisschen einfacher. Und das ist auch nicht immer einfach. Manchmal sind es auch Prozesse. Menschen können uns richtig verletzen. Und dann brauchen wir vielleicht auch ein bisschen Zeit. Aber wir müssen dazu kommen, dass wir vergeben können. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebevoll gebraucht, der nährt sie von ihrer Frucht. Oder Jakobus 3 geht es auch um die Zunge. Die Zunge kann viel vernichten. Oder in Epheserbrief schreibt Paulus, als Gefangenen im Herrn bitte ich euch, führt euer Leben, wie es der Berufung, die an euch gegangen ist, angemessen ist. In aller Demut und Sanftmut und in Geduld. Ertragt einander in Liebe, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist ist es doch, weil ihr ja auch berufen wurde zu einer Hoffnung, der Hoffnung, die ihr euer Berufen verdankt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Ein kurzes Glaubensbekenntnis. Einheit, Hoffnung, dafür sind wir berufen. Frieden, die Band des Friedens, geht um die Friede Christus. Das ist, was über alles steht. Und in diesem Kontext haben wir diese Streit. Ja, aber in Römer 14, ich habe das hier ein bisschen so, die Text fragmenten zo hier aufgelistet, aber ich ermutige das zu Hause mal das ganze Kapitel zu lesen. Ich werde wegen der Zeit das nicht ganz so lesen, weil ich die anderen Punkte noch mal sagen möchte. Aber was wir hier sehen, dann geht es um diese Speisegesetze. Also dann geht es auch um eigentlich drittrangige Sachen hier. Und von, wie Paulus damit umgeht, und auch in den Korintherbrief lesen wir das, können wir viel lernen. Was sagt Paulus? Er sagt, wir müssen einander annehmen. Es gibt Schwächeren und Stärken. Also Menschen, die haben bestimmte Dinge, die problematisch finden, die das andere nicht finden. Zum Beispiel bei uns, was in unserer Art von Gemeinde, kann das oft das Alkohol sein. Dürfen wir Alkohol trinken oder nicht? Wir haben verschiedene Meinungen darüber. Und was machen wir dann? Dann sagt Paulus, wir nehmen einander an. Wir strijden niet erom. We rechnen met een ander. We verachten de ander niet, wel een andere overtuiging had. Die drinkt alcohol, dat kan geen Christ zijn. Of omgekeerd, die versteht het nog niet. Nein, we richten en veroordelen niet. En vielleicht verzichten we op eigen rechten. Also, vielleicht machen we ook etwas. Ik trinke gerne een Bier, maar met een Bruder of een Schwester, die dat niet macht, wil ik dat niet machen. Ganz einfach. En dan müssen we niet drüber streiten. En we kunnen mal überreden, warum. Eher so denkt er nicht so. Aber das müssen wir auch nicht bei jedes Mal, dass wir hier zusammen sind, wiederholen. Warum? Irgendwann können wir auch mal akzeptieren, dass wir die verschiedenen Meinungen in diese Dinge haben. Also Paulus geht es hier auch nicht so sehr darum, wer recht hat, aber vielmehr, wie wir damit umgehen. Also, hier habe ich deutlich eine Sache, die keine erstrangige Sache ist. Das ist für Paulus auch klar natürlich. Und dann sagt er, geh so miteinander um. In de liefde, we willen einander festhalten. Het is wie in een familie, we zijn ja een familie als gemeente. En we strijden mal, maar am Ende we willen dat die Beziehungen goed zijn. We willen einander lieben, we willen zueinander komen. En wat is daarbij dan wichtig? Daar heb ik mal verschillende punten aufgeschrieben. Die Liebe is natuurlijk ganz fundamental. En Liebe is geen Gefühl, dat heeft met Gefühlen te doen, maar Liebe is ook een Entscheidung. In die Ehe. Das Gefühl, das ist auch mal weg. Aber die Liebe ist eine Entscheidung. Hat mit Treue zu tun. Es hat mit einer bestimmten Gesinnung gegenüber den anderen zu tun. Die Liebe, das ist eine Haltung. Ich möchte für die anderen da sein. Ich möchte, dass die Beziehung haben. Das ist die Liebe. Und wenn ich mit jemandem eine Beziehung habe, dann will ich ihn nicht verlieren. Dat is anders. Als iemand een vreemde is en die ik sowieso schon niet maak, dan is het schön te strijden. En dan het beste dat we wirklich in de richtige strijd auseinander gehen, dan kan ik nog meer negatief über hem denken. Zo functioneren wir mensen. Maar iemand den ik liebe, dan tut dat weh, wenn wir strijd hebben. En dan wil ik dat niet. Dan wil ik dat we wieder zusammenkommen. Dat is Liebe. Wat daarbij wichtig is, is Demut. Augustinus, een Kirchenvater, der auch sehr lesend wird, is immer wieder, die sagt. De Weg, das geht auch um diesen Kontext von Streit und Diskussion. De Weg ist erstens Demut, zweitens Demut, drittens Demut. Und wie oft Sie mir noch fragen wollen, ich sage dasselbe, es gibt kein anderes Gebot, sondern wenn die Demut nicht das gute Werk, das wir tun, vorausgeht und es begleitet und ihm folgt, und wenn sie nicht vor uns steht, damit wir auf sie blicken und neben uns steht, damit wir auf sie stützen, und hinter uns steht, damit sie uns umgibt, dann wird der Stolz uns jede gute Tat, die wir tun, aus der Hand reißen, während wir gerade dabei sind, uns an ihr zu erfreuen. Also Augustinus sagt Demut an alle Seiten. Das ist ein ganz wichtiger Charakterteil, ein Teil von unserem Charakter. Das bedeutet, dass ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Und das ist sehr gut zu wissen. Das kommt auch ein bisschen mit den Jahren. Wenn man jung ist, dann denkt man schneller, dass man alles weiß. Und wenn man älter ist, ich habe jetzt viel mehr gelesen, als als ich 25 war. Aber ich glaube, dass ich ziemlich wenig weiß. Und damals hatte ich ein bisschen Probleme mit Stolz. Also ich dachte, dass ich ziemlich viel weiß. Das kommt auch mit den Jahren. Aber wir können es auch lernen. Und wenn ich das habe, wenn ich so eine Haltung habe, Demut, ich weiß nicht alles, dann... Wenn ich in einer Diskussion bin, dann fange ich nicht gleich an, aber das stimmt nicht, weil ich weiß es besser. Nein, dann denke ich erstmal nach. Und dann frage ich erstmal und dann bin ich mal offen. Und vielleicht, auch wenn ich in generell mit der anderen nicht einverstanden bin, vielleicht sind das bestimmte Teile von was er sagt, dann sage ich dann, ja, es ist mindestens mal wert, darüber nachzudenken. Ich habe vieles gelernt von Menschen, mit wem ich nicht einverstanden bin. Und das ist gut. Ich rede auch gerne mit Menschen, mit wem ich nicht einverstanden bin. Ich lese auch Bücher von Menschen, mit wem ich nicht einverstanden bin, weil ich auch davon lerne. Und das hilft mir auch, mal wieder frisch und neu auf meine eigenen Standpunkte zu schauen und zu sehen, ob das wirklich alles so ist. Und dann geht es nicht um, dass plötzlich Christus nicht mehr Gott ist, aber es geht um Nuancen oder vielleicht um Nebenthemen. Dass ich mir vielleicht mal sagen, of vielleicht ist es doch ein bisschen anders oder vielleicht ist das Thema doch ein bisschen weniger wichtig, als was ich davon mache. Also, mit Demut können wir noch immer diese Diskussionen haben, aber es ist nicht so schnell Streit. Und die Diskussionen geben viel mehr Freude. Das ist wirklich schön, das ist bereichend dann. Wir lernen voneinander. Ich habe, als ich in Breslau wohnte, dan wollte ik die katholische Kirche besser kennenlernen. En een Priester, der had ik kennengelernt. En der wollte ook mal das Protestantismus besser kennenlernen. En zo hebben we ons 2 Jahre lang fast jede Woche getroffen. En we hebben diskutiert. En ik heb unglaublich von ihm gelernt, wie die römisch-katholische Theologie eigenlijk funktioniert. En wie das auch in de Praxis funktioniert. En umgekehrt habe ich ihm viel gesagt. We hebben einander nicht überzeugt. Er ist katholisch geblieben, ich bin protestantisch geblieben. Wir haben beides versucht. Aber es war sehr bereichend. Und ich denke in Dankbarkeit zurück an diese Zeit, diese freundschaftlichen Gespräche mit der Bibel auf dem Tisch. Und das war gut. Trotz dieser riesen Unterschiede. Und da ging es wirklich auch um fundamentale Dinge, wo wir unterschiedlich waren. Aber es war möglich, ohne Streit. Wir haben nie einmal eine richtige, so einen hässlichen Streit gehabt. Das waren richtige Diskussionen, aber in Liebe und mit Freude. Und das geht. Und das ist schön. Geduld ist wichtig. Erstmal zuhören, weil wir haben die Neigung, wir hören und der erste Teil des Satzes, wir denken, ich bin nicht einverstanden und ich höre schon nicht mehr zu und ich reagiere eigentlich schon, ohne richtig bis zum Ende zugehört zu haben. Also erstmal geduldig zuhören und versuchen zu verstehen. Und dabei, dass man die Zeit auch dafür nimmt und vielleicht mal nachfragt. Aber wichtig in dat alles is ook dat we eerlijk zijn. We moeten zu onze overtuigingen stehen. Also we moeten ook niet zeggen, nou goed, dan is het egal. Aanpassen aan die omgeving, dat is immer das Gefahr natuurlijk. Is ook niet immer zo einfach. Maar we moeten natuurlijk ook stehen voor dat wat we glauben. Maar ook met een bestimmte Offenheit. Om ook mal zu hören. En vielleicht, dass irgendwie, dass ik doch mal een bestimmte Aspekte von das, was ich denke, noch mal ein bisschen neu überdenken muss. Und auch diskret sein. Wir müssen nicht unbedingt alles direkt sagen. Manchmal ist es auch gut, mal zu schweigen. Wir müssen auch nicht in einem Gespräch alles sagen. Und ich hatte letztens auch noch mal ein Gespräch mit jemandem und das wurde wirklich sehr unangenehm wegen Unterschieden. Das wurde auch sehr emotional. Und irgendwann wusste ich, es ist besser zu schweigen. Auch wenn das ging wirklich um wichtige Themen. Aber dann wusste ich besser mal zu schweigen, weil ich will diesen Freund nicht verlieren. Und wenn wir jetzt richtig weit diskutieren, dann in einer Stunde weiß ich nicht, wo wir sind. Und dann habe ich gedacht, das geht so nicht. Und dann kann man besser mal schweigen. Und mit ihm weiß ich, dass es über diese Themen zu reden schwierig wird. Vielleicht kommt die Zeit irgendwo wieder. Aber schweigen, manchmal muss man reden. Aber es gibt auch Momente, dass man besser vorerst mal schweigen kann. Und ein bisschen vorsichtig in was man sagt. Und auch gnädig sein. Ich denke immer mal wieder zurück an die Zeit, als ich Jugendlicher war. Ich war reformiert und dann irgendwo bin ich in die Pfingstgemeinde gekommen und dann habe ich mich taufen lassen. Das war natürlich ein Riesendrama in die ganze Familie und die Kirche. Ich bekam Briefe von Menschen aus der Gemeinde und ich habe einen Brief geschrieben an den Ältestenrat von meiner Gemeinde und wenn ich das später zurücklasse, denke ich, oh, wie konnte ich das machen? So ein Junge, 18, 19, und der sagt dem Pastor und die anderen, der weiß alles besser. Der Pastor war sehr gnädig mit mir. Er hat eine andere Auffassung, aber die war gnädig mit mir. Und die ist wirklich ein Freundschaftskontakt auch geblieben, die lebt nicht mehr jetzt. Aber mir hilft es jetzt, zurückzudenken an wie ich früher war, wenn ich mit anderen rede. Denke ich, ich war auch mal so. Ich musste auch Dinge lernen. Und das hilft uns auch, zurückzudenken und dann gnädig zu sein, auch mit anderen. Und in das andere, was auch wichtig ist natürlich, ist eine einfach normale Anständigkeit. Wie wir miteinander umgehen. Das ist etwas, was auch in der Gesellschaft ein bisschen verloren geht leider. Aber auch hier können wir ein Vorbild sein. Wie gehen wir miteinander um? Auch in Streit und Meinungsunterschiede. Freundlich, höflich bleiben. an den Charakter arbeiten. Das ist wichtig. Und bei allem geht es um die Beziehungen. Wir wollen den anderen nicht verletzen. Wir wollen überzeugen, aber nicht verletzen. Das müssen wir immer im Kopf behalten. Und auch umgekehrt, wenn der andere uns verletzt, immer bedenken, will er wirklich mich verletzen oder macht er das? Er will es nicht, aber der Punkt ist so wichtig für ihn, dass er das dann trotzdem gemacht hat, aber er will das nicht. Das hilft schon, wenn ich das weiß. Wenn jemand mich verletzen will, dann ist es schon etwas anderes. Also, ich hoffe, dass ich so ein bisschen in kurzen einiges näher bringen konnte, dass es euch hilft. Ich würde sagen, denk darüber nach. Ich empfehle das Buch nochmal, es gibt die verschiedenen Verweise, das wird wirklich helfen. Und nimm dir Zeit, um darüber nachzudenken. Und wenn jemand noch weitere Fragen hat, könnt ruhig auf mich zukommen. Ich rede gerne noch weiter und dann wünsche ich euch viele freudige und segenreiche Diskussionen. Lass uns nochmal beten. Gott, allmächtige, dreieinige, wir danken dir und loben dir, dass wir hier zusammen sein können, dass wir hier die Einheit auch erfahren können und die Frieden, die nur in dir ist, Jesus Christus. Und wir bitten dir, dass das, was wir jetzt gehört haben, was gesagt wurde, dass wir das verarbeiten können, dass wir damit etwas anfangen können, dass wir das mitnehmen können, sodass unsere Gespräche, Diskussionen, die wir haben, bereichend sind, dass wir dadurch aufgebaut werden, dass die Gemeinde aufgebaut wird und dass vor allem in allen Gesprächen, Diskussionen, die wir haben, dass dein Name verherrlicht wird. Amen. Vielen Dank.